SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Julia Salinas, hallo. Wer aufrüstet, braucht Soldaten. Und da sind wir auch schon beim Problem. Deutschland hat zu wenige, also muss rekrutiert werden. Die Wehrpflicht kommt zurück, aber wie? Darüber ist sich die schwarz-rote Koalition nicht einig. Und deshalb diskutieren die Politiker das heute im Parlament. Verteidigungsminister Pistorius wird seinen Gesetzentwurf einbringen, ohne Änderungen. Also ohne das von der Union vorgeschlagene Losverfahren, das greifen soll, wenn sich zu wenige Freiwillige für den Wehrdienst finden. Frage an unseren Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug. Kann es das Losverfahren denn noch ins Gesetz schaffen?
Das ist grundsätzlich weiterhin möglich, denn während so eines Gesetzgebungsverfahrens gibt's immer auch Expertenanhörungen und weitere Beratungen und deshalb werden Gesetze auch sehr häufig nochmal geändert. Grundsätzlich gibt es Einigkeit, dass der Wehrdienst erstmal freiwillig sein soll. Man streitet sich aber dann um die Frage, was passiert, wenn sich zu wenige melden. Und da gibt's eben diesen Vorschlag, Männer auszulosen und nochmal direkt anzusprechen, nach dem Motto, wollen sie vielleicht nicht doch zur Bundeswehr? Und wenn auch das nicht reicht, dann könnte es in einer dritten Stufe zu einem verpflichtenden Losverfahren kommen, wenn es dafür wiederum im Parlament eine Mehrheit gibt.
Rekrutieren und aufrüsten heißt es in Deutschland und in der Europäischen Union. Denn die Bedrohung durch Russland ist realer denn je. Dazu Bundeskanzler Merz heute im Parlament.
Schließlich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, weitgehende Einigkeit bei uns im Land, in der Bundesregierung allemal und in Europa haben wir inzwischen auch darin, wir müssen die europäische Verteidigungsfähigkeit schnell stärken. In den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung dazu eine Reihe von Entscheidungen getroffen, mit denen wir die Bundeswehr, so habe ich es auch von dieser Stelle schon einmal formuliert, zur stärksten konventionellen Armee in der Europäischen Union machen wollen. Wie es in einem Land unserer Größe und Verantwortung eben angemessen ist und wie es unsere Verbündeten in der NATO und in der Europäischen Union zu Recht von uns erwarten. Wir setzen dazu die richtigen Maßstäbe.
Rüstungsproduktionen wurden hochgefahren, politische Pläne geschmiedet. In der EU diskutieren die Mitgliedsländer, wie Verteidigung und Aufrüstung gemeinsam gelingen kann. Ihre Roadmap for European Defence Readiness will die EU heute vorstellen. Fest steht, es muss was passieren, betont auch die EU-Politikerin Hanna Neumann. Sie sitzt für die Grünen im Ausschuss Sicherheit und Verteidigung des EU-Parlaments. In SWR aktuell am Morgen sagte sie:
Wir merken, dass natürlich die Länder, die sehr nah an der russischen Grenze sind, die auch Erfahrung mit russischer Aggression haben, die Finnen, die Balten, die Polen, stark darauf drängen, dass wir jetzt die nötigen Schritte gehen zur Aufrüstung. Und andere wie Spanien und Portugal, die weiter weg sind, sich da sehr schwer tun. Wir versuchen vieles, das Ganze zusammenzuhalten. Ob es am Ende gelingen wird, wird sich zeigen. Aber wir sehen ja, dass wir nicht mehr in einem Friedenszustand sind. Wir sind noch nicht im Krieg, aber wir sind nicht mehr im Frieden. Und wir müssen uns leider darauf vorbereiten, dass dieses Zündeln von Russland weitergehen wird. Und wenn Sie dann mit den Ländern sprechen, die, wie gesagt, näher an Russland sind, die ich eben angesprochen habe, die sind schon ganz anders vorbereitet. Gerade Finnland, auch was die zivilen Strukturen angeht, was Vorbereitungen in Gemeinden angeht, wenn dann wirklich mal ein großer Stromausfall ist durch einen Angriff oder sowas, sind die deutlich besser aufgestellt. Und das, glaube ich, müssen wir als Deutschland auch in den nächsten Jahren hinkriegen.
Hinkriegen, das wollen heute auch der französische Premier Lecornu und sein neues Kabinett. Es hinkriegen, zwei Misstrauensvoten zu überstehen. Vermutlich schaffen sie das. Die erste Misstrauensabstimmung in der Nationalversammlung hat Frankreichs Regierung am Vormittag überstanden. Wir blicken in den Gazastreifen, wo sich mit der Waffenruhe und der Freilassung der lebenden Geiseln Hoffnung breit gemacht hat. Hoffnung auf ein Leben ohne Kämpfe. Weil aber 19 tote Geiseln noch nicht an Israel zurückgegeben wurden, hat der israelische Außenminister Katz der Hamas damit gedroht, die Kämpfe wieder aufzunehmen. Zunächst muss den Menschen im Gazastreifen aber mit dem Nötigsten geholfen werden. In SWR aktueller Morgen sagte Martin Frick, Direktor des deutschen Büros des UN-Welternährungsprogramms in Berlin:
Der Gazastreifen wird noch auf sehr lange Zeit fast 100% auf humanitäre Hilfe angewiesen sein. Und das ist eben auch sehr teuer. Deswegen fordern wir auch, dass mit den Grenzübergängen auch die kommerziellen Lebensmittellieferungen wieder einsetzen. Denn sie können nicht dauerhaft 2,2 Millionen Menschen nur von humanitärer Hilfe ernähren.
Zurück nach Deutschland. Hier zeigt der neue IQB-Bildungstrend, dass die schulischen Leistungen von Neuntklässlern in Mathematik und Naturwissenschaften im vergangenen Jahr drastisch eingebrochen sind. Getestet wurden mehr als 480.000 Schülerinnen und Schüler bundesweit. Aus der ARD-Wissenschaftsredaktion berichtet Anja Braun.
Die ungünstigen Entwicklungen zeigen sich in allen Schulformen, nicht nur bei Leistungsschwächeren, sondern auch bei denen, die einen mittleren Schulabschluss anstreben und bei Schülerinnen und Schülern an Gymnasien. Unter den Jugendlichen, die eine mittlere Reife anstreben, scheitert offenbar jeder Vierte an den Mathematikanforderungen und auch in Chemie. Geringfügig besser geht es in den Fächern Physik und Biologie. Der negative Trend ist in allen 16 Bundesländern zu spüren. Dabei schnitten Neuntklässlerinnen und Neuntklässler in Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern noch am besten ab. Interessant ist, dass der Leistungsabfall Jugendliche relativ unabhängig von ihrem sozialen oder familiären Hintergrund trifft. Als Grund für die schlechteren Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler führen die Forschenden die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den gestiegenen Anteil an Zuwanderern an.
Fokus Südwest.
Indem wir heute unter anderem mit dem Auto, mit dem Flugzeug und dem Schiff unterwegs sind. Aber als erstes wollen wir schauen, wie die Stimmung in Baden-Württemberg 5 Monate vor der Landtagswahl ist. Der neue BW-Trend von Infratest DIMAP, einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von SWR und Stuttgarter Zeitung, gibt Aufschluss. Knut Bauer berichtet.
Die CDU verliert 2 Punkte und kommt auf 29%. Auf Platz 2 die AfD, die gegenüber der letzten Umfrage im Mai 2 Punkte dazu gewinnt. Sie erreicht mit 21% einen neuen Höchststand in Baden-Württemberg und liegt erstmals vor den Grünen. Die Partei des scheidenden Ministerpräsidenten Kretschmann kommt unverändert auf 20%. Auch bei den übrigen Parteien gibt es keine Veränderung. Die SPD verharrt bei 10%, die Linke würde mit 7% erstmals in den Landtag einziehen, für die FDP würde es mit 5% knapp reichen. Das BSW scheitert mit 3% an der 5%-Hürde. Bei einer Direktwahl des Ministerpräsidenten käme Grünen-Spitzenkandidat Özdemir auf 41%, CDU-Spitzenkandidat Hagel auf 17%. 8% wollen AfD-Spitzenkandidat Frohnmeier. 40% der Baden-Württemberger bevorzugen eine CDU-geführte Landesregierung. 29% sprechen sich für die Grünen in der Regierungsspitze aus.
Autofahrer checken am besten vor dem Tanken, wann und wo der Kraftstoff gerade besonders günstig ist. Das kann sich lohnen, denn die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen ändern sich bis zu 20 Mal am Tag. Baden-Württemberg will das jetzt ändern und morgen einen entsprechenden Antrag im Bundesrat stellen. Aus der Wirtschaftsredaktion berichtet Stefanie Geisler.
Die Forderung, Preiserhöhungen sollen nur noch einmal am Tag möglich sein, Preissenkungen dafür beliebig oft, so hält es etwa das Nachbarland Österreich. Der ADAC warnt nun, dass das nach hinten losgehen könnte. Wenn die Konzerne nur einmal am Tag die Preise anheben dürfen, bestehe die Gefahr, dass sie einfach von vornherein stärker erhöhen. Damit könnten die Tagesdurchschnittspreise steigen. Aus Sicht des ADAC könne der informierte Autofahrer mit dem deutschen System günstiger tanken, wenn er sich an die Faustregel halte. Tanke abends, meide den teuren Morgen.
Am City Airport in Mannheim startet heute die Sanierung der Landebahn. Bis Ende des Monats können deswegen keine Maschinen abheben oder landen. Der Flugplatz Speyer hilft hier aus. Geschäfts-, Charter- und kleine Privatflugzeuge nutzen ihn in den kommenden 2 Wochen als Ausweichflughafen. Während in Speyer auf dem Flugplatz also mehr los ist als sonst, hat es in Trier auf der Mosel wieder gekracht. Und zwar schon im September, wie die Wasserschutzpolizei jetzt bestätigt. Ein Fahrgastschiff war gegen die Römerbrücke gestoßen. Der Schiffsführer hatte einen Fehler gemacht. Der Bund hat inzwischen auf die vermehrten Brückenkollisionen auf der Mosel reagiert und will Regeln für den Einsatz von Autopiloten einführen. In Heidelberg treffen sich ab heute die Sportminister aller 16 Bundesländer zur Sportministerkonferenz. Dabei geht es unter anderem um die Bewerbung um die Ausrichtung olympischer und paralympischer Spiele. Vuk Dajovic berichtet.
Eine solche Bewerbung trage auch dazu bei, in die sportliche Zukunft von Kindern und Jugendlichen zu investieren. Schließlich seien sie es, die irgendwann einmal auf Medaillenjagd gingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem geht es bei der Sportministertagung um Reformen in der Leistungs- und Spitzensportförderung. Und um die Einrichtung eines Zentrums für Safe Sport zum Schutz vor sexueller Belästigung und Gewalt.
Und dann war da noch
die Frage, wer macht denn sowas? Wer geht auf ein Feld und klaut Kürbiskerne? Richtig gehört, Kerne, nicht Kürbisse. Das fragt sich auch ein Landwirt in Herschberg im Kreis Südwestpfalz. Dem ist das nämlich passiert. Unbekannte haben 200 Kürbisse auf seinem Feld gespalten, ausgehöhlt und die Kerne entnommen und sich damit auf und davon gemacht. Ob die Kerne es wert waren? Zum Ölpressen eignen sie sich nicht, sagt der Landwirt. Rösten könnte man sie und dann essen oder eben pflanzen. Aber dafür stundenlang auf dem dunklen, kalten Feld Kürbisse aushöhlen? Was muss das für eine Sauerei gewesen sein, die ganzen Kerne rauszupulen? Die ganzen Fäden im Kürbis nach Kernen zu durchkämmen, das schleimige Innenleben zu durchsuchen? Für mich bleibt die Frage, wer macht denn sowas?
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.